Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 A69 mit mir, Georg Wendt vom Ahnener Stadtarchiv. In der heutigen 3. Aprilwoche des Jahres 1969 beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zunächst schauen wir nach Italien, nach Battipaglia, wo eine regelrechte Revolte das Land in Angst und Schrecken versetzt und aufzeigt, was bei unseren südlichen Nachbarn in den späten 60er Jahren alles schiefläuft. Im Anschluss werden wir uns mit der Problematik beschäftigen, dass immer mehr Soldaten der Bundeswehr NPD-Mitglieder sind und sich für die Bundestagswahl 1969 auch als solche wahlkämpferisch betätigen. Dann schauen wir über die Mauer nach Ost-Berlin, wo die DDR-Führung stolz ist, demnächst das neue Zentrum des Landes der Welt präsentieren zu können. Es wird, so viel kann ich schon mal verraten, auch um eine überdimensionierte Diskokugel gehen. Zum Abschluss beschäftigen wir uns mit einem besonderen Ahlener, der auch US-Amerikaner ist und gar keine Lust hat, für seine zweite Heimat in den Vietnamkrieg zu ziehen. Los aber, wie versprochen, geht's mit Battipaglia, einer Kleinstadt im Süden Italiens. Die Stadt liegt etwa 70 Kilometer südöstlich von Neapel, nahe auch der Küste, und gehört sicherlich mit den 30.000 Einwohnern nicht unbedingt zu den wichtigsten Städten des Landes. Allerdings sorgen die Ereignisse Mitte April 1969 dafür, dass die Welt auf dieses kleine Örtchen schaut. Was da passiert war, konnten die Ahlener in der Schwäbischen Post vom 12. April 1969 nachlesen. Überschrift: Den Polizisten blieb nur die Flucht. Die blutigen Zusammenstöße in Battipaglia, bei denen 2 Menschen getötet und 200 verletzt wurden, erstarken ganz Italien. Wieder wird offenbar, wie unzureichend die Lebensbedingungen im Süden des Landes sind, wie explosiv die Stimmung unter der Bevölkerung. Der Polizeipräsident von Salerno forderte schon am vergangenen Dienstag vorsichtshalber eine Abteilung bei Bereitschaftspolizei aus Apulien an, denn die Stimmungsberichte aus dem 19 Kilometer entfernten Battipaglia verhießen nichts Gutes. 300 Tabakarbeiterinnen hatten die örtliche Fabrik der Staatsregie besetzt, weil das Gerücht umlief, der Betrieb sollte geschlossen werden. Die Gewerkschaften hatten zum Generalstreik in dem süditalienischen Städtchen aufgerufen. Die geübten Vorahnungen des Polizeichefs sollten durch die Ereignisse weit übertroffen werden. Am Mittwochmorgen schien die kleine Stadt Battipaglia wie ausgestorben. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Gegen 9 Uhr wurde es plötzlich lebendig. Ein Trupp von 2000 Menschen bewegte sich mit Transparenten zur Autobahn und zu den beiden Staatsstraßen, den wichtigsten Verbindungswegen zwischen Nord- und Süditalien. Dort setzten sich Männer und Frauen als lebende Mauer auf den Asphalt und blockierten für den Rest des Tages den gesamten Verkehr. Ein anderer Teil des Zuges besetzte den Bahnhof. In wenigen Minuten waren die Marmorbänke von den Bahnsteigen auf die Schienen geworfen, Tische und Stühle aus der Bahnhofswirtschaft und den Büros folgten hinterher. Während sich auf den Gleisen Barrikaden türmten, telefonierte der Vorsteher verzweifelt mit den Nachbarstationen, um den Zugverkehr zu sperren. In wenigen Augenblicken musste der Schnellzug D88 nach Rom mit 100 Stundenkilometern passieren. Eine Katastrophe drohte. Doch alle Angst war grundlos. Geübte Sabotagetrupps waren pünktlich auf die Minute an den Leitungsmasten hochgeklettert und hatten die Stromzufuhr fachgerecht unterbrochen. Die Züge blieben mitten auf der Strecke stehen. Erst um 16 Uhr gelang es der Polizei, den Bahnhof zu stürmen. Die Station wurde am folgenden Tag 2-mal erneut von den Aufrührern genommen und von den Polizisten zurückerobert. Gleichzeitig mit der Besetzung des Bahnhofs verwandelte sich die Gegend um das Rathaus von Battipaglia in einen Bürgerkriegsschauplatz. Der Demonstrationszug bog in eine genehmigte Richtung ein und wurde von einer Hundertschaft Polizisten blockiert. Ein Steinhagel ging über die Ordnungshüter nieder. Abends herrschte Ruhe, weil einer der kämpfenden Parteien, nämlich die Polizei, die Flucht ergriff. Die Polizisten verbarrikadierten sich in der Polizeikaserne am Rathausplatz. Da steckten die Demonstranten das Tor in Brand. In diesem Augenblick ertönten Schüsse. Die Behörden dementierten es, aber möglicherweise haben doch einige von der Panik ergriffene Polizisten zu schießen begonnen, aus Angst, bei lebendigem Leib verbrannt zu werden. Auf ihrem Balkon im 3. Stock, von wo sie dem Bürgerkrieg zusah, brach die 30-jährige Lehrerin Luisa Ricciardi tödlich ins Herz getroffen zusammen, während fast gleichzeitig rechtzeitig der 19-jährige Student Carmine Kudrow auf der Straße durch einen Kopfschuss getötet wurde. Die Schüsse steigerten die Wut der Menge ins Unermessliche. Das Rathaus und das Amtsgericht von Batipaglia wurden gestürmt und verwüstet. Die gesamte Einwohnerkartei und die Gerichtsakten wurden auf der Straße in einer Art Autodafé verbrannt. Wild gewordene Horden plünderten Geschäfte. Autos wurden an den Straßenecken in Brand gesteckt, Omnibusse und Lastwagen als Barrikaden quer über die Fahrdämme gestellt. Vor dem Rathaus schickten sich drei Gewerkschaftsführer und ein linkskommunistischer Abgeordneter zu Volksreden an. Sie wurden von der erregten Menge niedergeschrien, die die Rednertribüne in Brand steckten. Mit Mühe und Not konnten die Karabiniere die Volksvertreter vor Volkswut und Lynchtod retten. Nicht nur die Regierung, sondern auch die Kommunisten sind betroffen, dass sie nicht mehr Herr der Lage sind. Der linkskommunistische Abgeordnete Cacciatore erklärte, die Gewerkschaftsführer wurden einfach überrannt, im Stich gelassen und verstoßen, ebenso wie es die örtlichen Vertreter aller politischen Parteien erleben mussten. Auch am zweiten Tag beruhigte sich die Lage nicht. Die Polizisten flohen aus dem Hinterausgang der Kaserne in den Friedhof, um dort Schutz zu suchen. Der Polizeichef erlitt einen Herzkollaps. Die leere Polizeikaserne wurde verwüstet und anschließend in Brand gesteckt. Die Feuerwehr wurde an der Anfahrt gehindert. Waffen und Munition, die die Flüchtenden in der Eile vergessen hatten, fielen den Aufrührern in die Hände. Erst Tage später, liebe Hörer, gelang es den staatlichen Stellen, den Aufruhr zu beenden, indem man unter anderem versprach, dass man die Fabriken, unter anderem, wie gesagt, diese Tabakfabrik und eine weitere für Zucker, eben nicht schließen würde. Diese für bundesrepublikanische Verhältnisse unvorstellbaren Unruhen, nun, sie waren nicht die einzigen, die in den späten 1960er Jahren das Land erschütterten und Italien an den Rande der Regierungsunfähigkeit führten. Wie konnte es dazu kommen, liebe Hörerinnen? Nun schauen wir zurück in die Nachkriegszeit. Italien profitierte wie andere Länder Westeuropas auch von den großzügigen Krediten des Marshallplans aus den USA. Vor allem im Norden feierten die Italiener ein Wirtschaftswunder. Im Süden sah die Sache aber leider ein bisschen anders aus. Hier gab es eben keine Tradition einer Industrie. Landwirtschaft war schon immer stark gewesen. Außerdem litten die Süditaliener jetzt schon seit Jahrzehnten unter Mafia und Korruption, die eben eine wirtschaftliche, gesellschaftliche Entwicklung auch behinderten. Entsprechend zogen viele, zu viele Süditaliener nach Norditalien oder sogar eben noch weiter nach Österreich und in die Bundesrepublik. Um das Ausbluten des Südens zu verhindern, investierte die Regierung in Rom in Süditalien. Es entstanden staatlich geförderte oder sogar Staatsbetriebe, wie eben auch in Batipaglia. Ende der 1960er Jahre allerdings begann der Wirtschaftsmotor Italiens zu stottern. Immer weniger Geld war da für Subventionen nach Süditalien, was eben dazu führte, dass man den einen oder anderen staatlich subventionierten Betrieb einstellen musste. Die Menschen waren entsprechend wütend und enttäuscht und sie glaubten auch ihrem Politiker nicht mehr. Und das ist eben der zweite Grund, warum diese Proteste so ausarten. Der extreme Vertrauensverlust gegenüber den Politikern in Italien. Und das hat auch wiederum historische Gründe, warum Batipaglia, die Rednerbühne der Gewerkschaftssekretäre, erst geräumt und dann angezündet wurde. Blick in die Vergangenheit. Nach dem Krieg gab es in Italien zwei starke politische Strömungen. Erstens die Christdemokraten, sehr konservativ, sehr christlich. Auf der anderen Seite die Kommunisten, sehr links, teilweise sogar stalinnah und deswegen regierungsunfähig aus den Augen vieler Italiener und der westlichen Verbündeten von Italien. Die Folge war, dass eigentlich durchgehend die Christdemokraten regierten und sich verschiedene Splitterparteien zusammensuchten, um die Mehrheit zu bekommen. Regierungswechsel fanden entsprechend nicht statt und über die Jahre entwickelte sich ein gewisser Filz, man kann schon fast von Staatskorruption sprechen, in allen Belangen des öffentlichen Lebens. Und entsprechend unzufrieden waren die Italiener eben auch in den späten 1960er Jahren mit ihrer Demokratie. Das und die schwächelnde Wirtschaft führte in den 1970er Jahren zu der sogenannten bleiernen Zeit. Eine Zeit geprägt von Arbeitslosigkeit, Inflation, Mafiakriminalität und Terrorismus von links und rechts. Heute, liebe Hörerin, ist der Terrorismus zwar zum Glück verschwunden und die Mafia, sie agiert nicht mehr ganz so öffentlich wie in den 80er oder 90er Jahren. Dafür allerdings haben sich viele andere Phänomene erhalten. Wer heute nach Sizilien reist, der sieht immer noch die Probleme, die aus dieser bleiernen Zeit stammen. Verlassene Dörfer, kaputte Fabriken und keine Jugend. Damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kehren wir zurück nach Deutschland und kommen wir zu einem nicht weniger dedikaten Thema, nämlich NPD-Mitglieder in der Bundeswehr. Kurz zuvor war nämlich bekannt geworden, dass zwei Offiziere der Bundeswehr für die NPD für den Bundestag kandidieren wollten. Das kommentierte am 12. April Siegfried von Bjozzi. Ich lese vor. NPD-Soldaten. Der Soldat muss die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes anerkennen und durch sein gesamtes Verhalten für ihre Erhaltung eintreten. So heißt es in § 8 des Soldatengesetzes. Als es am 19. März 1956 verabschiedet wurde, stand die KPD unmittelbar vor ihrem Verbot und die Gesetzesvertreter sahen noch keine Gefahr von rechts. Beides hat sich inzwischen gewandelt. Im neuen Gewande der DKB präsentieren sich die Kommunisten und die NPD kann tausendjährige Wurzeln nicht verleugnen. Die Extremisten von rechts und links stellen der Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ihre eigenen Thesen entgegen. Solange sie aber nicht verboten werden, stehen ihnen die Rechte einer legalen, demokratischen Partei zu. Auf diese Rechte beruft sich insbesondere die NPD, deren Mitglieder innerhalb der Bundeswehr die Führung vor heikle Aufgaben stellen. Generalinspekteur de Maizière hat in verschiedenen Äußerungen klar gegen die NPD Stellung genommen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, das ist der Vater von Thomas de Maizière, damals Generalinspekteur, vorher Offizier der Reichswehr und der Wehrmacht. Sie jedoch in einem Erlass gegenüber anderen Parteien zu benachteiligen, ist so lange rechtlich unmöglich, bis die Bundesregierung einen Verbotsantrag eingebracht und dann erst das zuständige Gericht der NPD Verfassungsfeindlichkeit bescheinigt hat. Ob dieser Weg allerdings überhaupt wünschenswert ist, steht auf einem anderen Blatt. In jedem Fall wird die Bundeswehr bei den Herbstwahlen mit NPD-Kandidaten aus ihren Reihen rechnen müssen. Sie gerät damit unverschuldet in die politische Schusslinie. Hauptmann Ross in Nürnberg und Kapitän Thomsen bei den alliierten Seestreitkräften beweisen nur allzu deutlich das Dilemma, in dem sich General de Maizière befindet. Ja, liebe Hörerin, hier sehen wir mal wieder ein Grundproblem, das wir heute vielleicht auch kennen, Rechtsextreme in der Bundeswehr. Die Antwort darauf ist aber eine dezidiert andere. Hier sieht man eindeutig die Politik in der Pflicht und nicht etwa die Bundeswehr selbst, die hier ihre Reihen in Ordnung zu halten hat. Und damit, liebe Hörer, schauen wir nach Ost-Berlin. Denn dort lässt die Regierung um Walter Ulbricht am 15. April die Westdeutschen und die Welt wissen, jetzt sind wir am Drücker. In der Schwerpo lesen wir hier nämlich einen Text über die Umgestaltung der Ost-Berliner City am Alexanderplatz. Demnach spielen Kosten keine Rolle. Viel Zeit ließen sich die sozialistischen Planer mit dem Wiederaufbau Ostberlins. Jetzt aber rollt eine Großaktion. Zeitungen, Illustrierte und Propagandaschriften feiern das neue Profil der Stadt, die neue City, rund um den Alexanderplatz vor allem. Auf diesem historischen Boden, bis vor kurzem noch beherrscht von einer Dissonanz aus Trümmern, spärlichen Neubeton und dem Zuckerbäckerstil der frühen Stalinallee, will man der Welt bis 1970 ein Paradebeispiel sozialistischer Aufbauleistung präsentieren. Heute ist das rund 800 Hektar umfassende Ostberliner Zentrum noch eine gigantische Baustelle, auf der in Tag- und Nachtschichten gearbeitet wird. An vielen Stellen aber zeichnen sich bereits die Konturen der künftigen Skyline ab, deren zwei Renommierstücke im Rohbau fertiggestellt sind. Sie sollen dem Stadtzentrum jenseits der Mauer einmal das Gepräge geben. Selbst kritische Ostberliner, denen die neue sozialistische Architektur noch etwas fremd ist, zeigen sich stolz auf die repräsentativen Bautenriesen. Den 361,5 Meter hohen Fernsehturm und das 39-geschossige Hotel Berlin am Alexanderplatz. Für die Architekten und Ingenieure war es nicht ganz einfach, die gewaltigen Bauten in den weichen märkischen Boden zu setzen. Aber der Wunsch, höher als im nur 2 Kilometer entfernten Westberlin zu bauen, ließ die enormen Kosten für die Fundamente in den Hintergrund treten. Ostberlin will mit diesen weithin sichtbaren Wolkenkratzern touristische Attraktionen schaffen, die harte Währung bringen sollen. Der Vorsitzende des Verbandes der deutschen Journalisten in Ostberlin, Diplom-Gesellschaftswissenschaftler Hans-Joachim Kittelmann, sprach es aus. Jetzt sind wir am Drücker. Ausländer und Westdeutsche werden zu uns herüberströmen, wenn wir mal mit allem fertig sind. Der Fernsehturm soll spätestens am 20. Jahrestag der DDR-Gründung, also am 7. Oktober 1969, offiziell eingeweiht werden. Er bekommt in 207,5 Meter Höhe ein Café für 150 bis 200 Personen, das sich langsam selbst drehen wird. Der Aussicht Rundgang liegt 203,70 Meter hoch. Zwei Aufzüge können stündlich 400 Personen auf- und abtransportieren. Liebe Hörerinnen, es geht aber nicht nur um den Fernsehturm, es geht auch um weitere Prestigebauten des sozialistischen Modernismus, die hier Ende der 60er Jahre am Alexanderplatz entstehen. Und es sind Gebäude, die heute zum Glück eben auch noch stehen. Etwas vielleicht erschreckend mögen sie wirken, nichtsdestotrotz auch sehr eindrucksvoll und, wie ich finde, auch kunsthistorisch inzwischen sehr interessant. Wenn Sie mal wieder in Berlin sind, schauen Sie mal mit offenen Augen vor allem sich den Alexanderplatz und die angrenzende Bereiche Richtung Karl-Marx-Allee an. Beim Café Moskwa oder auch beim Haus des Lehrers werden Sie fündig. Letzteres versehen mit dem größten Wandmosaik von Europa. Auch das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gehört zur Baugeschichte Deutschlands. Und damit, liebe Hörer, widmen wir uns den Ahlener US-Soldaten Wolfgang Murray Gauss. Am 17. April informierte der Schwerpunktredakteur Erwin Hafner, was es mit dieser Person und seinem Problem Vietnam auf sich hat. Ich lese mal vor. Wolfgang Murray Gauss ist 1946 in Aalen geboren und wuchs als Kind eines ehemaligen amerikanischen Besatzungsangehörigen bei seinen Großeltern in Aalen auf. Diese wohnten auch heute noch im Röthenberg. Die Mutter heiratete 1955 einen amerikanischen Staatsbürger, der ebenfalls bei der Armee diente. 1959 kam der Junge zu seinen Eltern nach Ulm und wurde vom Stiefvater adoptiert. Dadurch wurde ich auch automatisch amerikanischer Staatsbürger, ohne jedoch die deutsche Staatsbürgerschaft zu verlieren, erläutert er uns. Schon in Ulm besuchte ich eine US-Schule und später in Frankreich, wohin mein Vater versetzt wurde, eine amerikanische Highschool, die ich 65 mit dem Examen abschloss. Dann reiste ich in die Staaten und nach 4 Monaten wurde ich zur US Army eingezogen. Denn, liebe Hörerinnen, bis 1973 galt in der US-Armee noch die Wehrpflicht. Erst danach wurde die US-Armee ein Berufsheer. Und entsprechend erwischte es eben auch Wolfgang Murray Gauss, der allerdings teilte mit vielen jungen Männern Ende der 60er Jahre in den USA die Angst, nach Vietnam eingezogen zu werden. Sie wissen, dieser Krieg, der jetzt ja schon fast ein Jahrzehnt tobte für die USA und zunehmend sich unglücklich gestaltete, um es vorsichtig auszudrücken. Murray Gauss hoffte, diese 4 Jahre Wehrpflicht in Europa, in Deutschland, in seiner alten Heimat ableisten zu können. Allerdings, etwa knapp 3 Jahre später, nachdem er eingezogen worden ist, wurde er nun doch verpflichtet, nach Vietnam zu gehen. Er desertierte, stellte sich aber dann der US-Militärgerichtsbarkeit und wurde in einer Mannheimer Kaserne eingesperrt. Seine Familie bat nun den Stuttgarter Bundestagsabgeordneten Ernst Haar um Hilfe, der beste Beziehungen zu den US-Amerikanern pflegte. Der sagte: Mir war sofort klar, dass hier ein junger Mensch zwischen die Puffer der Gesetzesmaschinerie geraten war und dass gerade in seinem Falle auch gesellschaftliche Vorteile mit im Spiel sein werden. So intervenierte ich beim amerikanischen Generalkonsul in Stuttgart, den ich persönlich gut kenne, und schilderte das Schicksal des jungen Mannes. Die Intervention beim Generalkonsul hatte Erfolg. Murray Gauss wurde aus der amerikanischen Armee ausgeschlossen und durfte nach Deutschland zurückkehren. In Oberkochen bei Zeiss fand er Arbeit. Sein Kommentar dazu: Es hat mir nie so gut gefallen wie jetzt bei der Arbeit. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Mann, der vor dem Kriegsdienst in Vietnam bewahrt werden konnte, das ist doch mal vielleicht eine positive Nachricht und auch eine kleine schöne Geschichte zum Ausgang aus dieser Folge. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihr Georg Wendt aus Aalen. Tschüss und auf Wiederhören.